Wie kann ein Mann seine jüdische Frau und seine Kinder während des Nazi-Terrors mit nach Deutschland nehmen? Um das zu erklären, beginnt Monique Lévi-Strauss die Erzählung bei ihren Eltern. Der Belgier Jean Romand stammte aus ärmlichsten Verhältnissen. Mit 16 Jahren meldete er sich freiwillig zum Ersten Weltkrieg. Danach durfte er studieren, auch ohne Abitur. Jean Romand war gut, bekam ein Stipendium für Boston und lernte dort Ruth Emma kennen, die aus einer wohlhabenden jüdischen Unternehmerfamilie stammte. Das ungleiche Paar heiratete, machte Flitterwochen in China und ging nach Frankreich. Monique wurde am 5. März 1926 in Paris geboren. Ihr Bruder 1,5 Jahre später. Der Vater arbeitete bei der französischen Filiale einer amerikanischen Firma, hatte aber Kontakte nach Deutschland. Ein Bergbaubetrieb in Oberhausen wollte ihn für 2 Jahre als beratenden Ingenieur anstellen. Trotz aller Warnungen nahm der Vater an. Für ihn war die Bildung der Kinder enorm wichtig und die Gelegenheit, dass sie Deutsch lernten. Monique Lévi-Strauss sagt, ihr Vater habe die Gefahr unterschätzt. Er war Pazifist wie viele Leute damals. Er hat 4 Jahre in Schützengräben verbracht und er sagte, es ist unmöglich, dass die Männer, die den letzten Krieg erlebt haben, nochmal so ein Blutbad anrichten würden. Am 15. März 1939 marschierten deutsche Truppen in Prag ein, während die Familie Romand für einen 2-jährigen Auslandsaufenthalt packte. Die Mutter wohnte mit den beiden Kindern zunächst in Wesel, dann in Düsseldorf. Als die deutschen Truppen 1940 Belgien überfielen, galt der Vater plötzlich als Feind. Er wurde für kurze Zeit verhaftet, doch auch danach blieb er mit seiner Familie in Deutschland. Monique Lévi-Strauss schildert detailliert den Alltag. Sie und ihr Bruder gingen in die Schule, lernten sehr schnell akzentfrei Deutsch. Als die Mutter an den Augen erkrankte und ins Krankenhaus kam, waren die beiden 15 und 13 Jahre alten Jugendlichen unter der Woche auf sich allein gestellt, womit sie den Neid der Klassenkameradinnen und Kameraden auf sich zogen. Den anderen Eltern taten sie leid und sie bekamen eine Schale Erdbeeren oder ein paar Blumen geschenkt, erzählt die Autorin. Das sei lustig und traurig zugleich gewesen. Weil die Bombenangriffe auf Düsseldorf immer schlimmer wurden, zog die Familie im Sommer 1942 in die Eifel nach Gerolstein.
À la ville de Gerolstein.
Die Stadt Gerolstein war sehr poetisch. Es gab ein ziemlich gerades Tal und Gerolstein lag an beiden Seiten des Flusses. Ich kann es gar nicht anders sagen. Es war schön, es war klein. Ich habe das sehr gemocht, in Gerolstein zu leben, weil es schöne Sonnenuntergänge gab, weil das wirklich auf dem Land war. Ihr Bruder kam auf ein Internat. Monique oder eher Monika ging in Prüm zur Schule. Jeden Morgen musste sie um 7 Uhr den Zug nehmen. Ihre Schule war im ehemaligen Seminar der Benediktinerabtei St. Salvator, ein Jungengymnasium, das damals erst seit kurzer Zeit Mädchen unterrichtete. Den Direktor, ein Parteifunktionär, der immer Uniform trug, fürchtete das Mädchen. Doch ihre Lehrerinnen und Lehrer mochte sie. Prüm war ein kleiner Ort mit vielleicht 2000 Einwohnern. Kein Lehrer wollte dorthin. Wenn man einen Lehrer bestrafen wollte, von denjenigen, die übrig geblieben waren, weil sie zu alt waren oder etwa ein Herzleiden hatten, also nicht an die Front geschickt werden konnten, wenn man einen Lehrer bestrafen wollte, schickte man ihn in abgelegene Orte. Da alle jungen Männer eingezogen worden waren, schrieb Monika im Februar 1944 gemeinsam mit 7 anderen Mädchen ihr Abitur. Sie wollte Medizin studieren und bekam sogar sofort im Anschluss einen Studienplatz in Bonn. Während der Semesterferien im Sommer mussten Medizinstudierende ein Praktikum im Krankenhaus absolvieren. Monika bekam das städtische Krankenhaus in Weimar zugewiesen. Am 24. August 1944 ging ein Alarm los. Danach füllte sich der Platz vor dem Krankenhaus mit Verletzten. Es hatte einen Bombenangriff auf einen Steinbruch in der Nähe gegeben, wo Gefangene des Konzentrationslagers Buchenwald gearbeitet hatten. Zu den schlimmsten Erinnerungen an ihre Zeit in Nazi-Deutschland gehört dieser Einsatz. Sie musste die Schwerverletzten halten und beruhigen, während man ihnen Gliedmaßen amputierte, ohne Betäubung, denn die gab es nicht mehr ausreichend. Monique Lévi-Strauss. Diese Zeit in Deutschland war viel schwerer zu ertragen als der Rest meines Lebens, weil jeden Abend, wenn ich mich schlafen gelegt habe, sagte ich mir, ich hoffe, dass ich bald werde Deutschland verlassen können, dass das bald zu Ende sein wird und ich keine Angst mehr zu haben brauche. Das war grauenhaft. Jeden Abend beim Schlafen gehen diese Angst. Vielleicht werden sie uns morgen holen, wird uns jemand denunzieren, weil Mama Jüdin ist. Wenn sie uns holen, kommen wir ins Konzentrationslager und das war's. Das war extrem schwer zu ertragen. Monique Lévi-Strauss beschreibt in ihrer Autobiografie, dass sie und ihre Familie bei aller Angst und Not auch immer wieder auf Menschen gestoßen sind, die ihnen geholfen haben, bei denen sie wohnen und essen konnten, die Nachhilfe gaben oder sogar Freunde wurden. Nicht alle Deutschen waren Nazis. Wenn ich heute Deutsche höre, die zum Zeitpunkt des Krieges noch gar nicht geboren waren, die sagen, dass alle Deutschen Nazis waren, Kriminelle waren, das ist absolut nicht richtig. Die meisten der Menschen, die ich kannte, natürlich kannte ich nicht Nazis. Es gab die Funktionäre, die Gestapo, den Horror. Ich sage nicht, dass es das nicht gab. Aber die Menschen haben sich nicht mehr getraut zu sprechen, Widerstand zu leisten. Und wenn man sagt, warum haben sie keinen Widerstand geleistet, dann kann ich nur sagen, sie haben nie in einem totalitären Staat gelebt. In einem totalitären Staat leistet man keinen Widerstand, sonst wird man erschossen. Der Krieg endete für die Familie Romand im März in Assmannshausen am Mittelrhein. Sie waren bei einem Winzer untergekommen. Eines Tages klingelten amerikanische Soldaten, sie hätten gehört, dass in dem Haus eine Amerikanerin wohne. Der Krieg war zwar noch nicht zu Ende, aber sie seien endlich frei gewesen, schreibt Monique Lévi-Strauss. Die Autorin hat während des Kriegs kein Tagebuch geschrieben. Ab 1940 wurden die Räume der Familie immer wieder von der Gestapo durchsucht. Jede Zeile wäre lebensgefährlich gewesen. Nach dem Krieg stieß ihre Geschichte auf Desinteresse und so gingen die Jahrzehnte ins Land. Monique heiratete den weltberühmten französischen Ethnologen Claude Lévi-Strauss, bekam Kinder, arbeitete als Anthropologin und anerkannte Textilforscherin. Erst vor ein paar Jahren brachte sie ihre ebenso unglaubliche wie anrührende Geschichte zu Papier. In ihrem Erinnerungsbuch Im Rachen des Wolfes beschreibt Monique Lévi-Strauss nicht anklagend, sondern sehr sachlich ihre Erlebnisse von damals, ihre Angst, ihre Not, aber auch Freundschaften und schöne Begebenheiten. Sie hat ihren Frieden gemacht mit ihren Eltern, schreibt sie. Wie gut, dass Monique Lévi-Strauss sich auch 70 Jahre danach noch dazu durchgerungen hat, ihre ungewöhnliche Geschichte aufzuschreiben, die man kopfschüttelnd liest und die die Leserin oder den Leser voller Bewunderung zurücklässt für die Stärke eines Teenagers im Rachen des Wolfes.